Zettel am C. Der Podcast über den letzten Weg mit Mike Kiwilin.
Hallo und herzlich willkommen zu Zettel am C. Wir befinden uns heute mal nicht in dem Bestattungshaus Wilfried Odenthal in Neuss, wo ich sonst nicht mehr arbeite. Nee, ich bin ein bisschen weiter weggefahren und zwar nach Wesel ins Bestattungshaus Keunicke. Ich bin bei Michael Keunicke. Wir sitzen gerade in seinem Büro. Er ist natürlich Bestattermeister, ein sehr erfolgreicher Bestattermeister und er ist Thanatopraktiker. Wenn ich das aus meiner Perspektive sagen darf, der erfolgreichste Deutschlands?
Das würde ich jetzt nicht behaupten. Ich bin einer von wenigen Thanatopraktikern in Deutschland. Also es gibt in Deutschland nicht wirklich viele Thanatopraktiker, die diese Zusatzausbildung haben. In anderen Ländern wie England oder Amerika oder auch Frankreich muss jeder Bestatter einen Thanatopraktiker, also einen Embalmer, eingestellt haben. Ohne dem dürfte er diesen Beruf als Bestatter nicht ausüben.
Jetzt mache ich ja bei uns im Bestattungshaus Odenthal in Neuss Hygienen. Also ich wasche Verstorbene, richte sie her. Was ich nicht kann, ist Unfallopfer rekonstruieren. Und genau das machst du ja als Thanatopraktiker, ne?
Genau, die Rekonstruktion, also diese sogenannte Wiederherstellungskosmetik, ist ein Aufgabengebiet des Thanatopraktikers. Und das ist, da haben wir schon einige Fälle gemacht, auch einige wichtige Fälle. Ob es jetzt auch Kinder waren oder auch ältere Herren und Damen. Und gerade da ist ja der Abschied wichtig, gerade wenn jetzt irgendwie ein Unfall passiert ist. Und das ist ein Aufgabengebiet der Thanatopraxie.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, nach einem Unfall. Ich habe jetzt direkt mal einen Verkehrsunfall im Kopf. Was sind das für Schicksale, was sind das für Unfälle, die passiert sind, dass Angehörige hier hinkommen und sagen, können Sie bitte den Verstorbenen, unseren geliebten Verstorbenen nochmal herrichten?
Ich habe vor Jahren aus dem Hunsrück einen 3-jährigen Jungen rekonstruiert. Da kam ein Bestatterkollege auf mich zu und sagte, dass er einen ganz schlimmen Fall hat. Da ist ein 3-jähriger Junge von seinem Vater, die auf dem Bauernhof lebten, überfahren worden. Also der ist mit einem Trecker direkt über den Schädel des kleinen Jungen gefahren. Und die ganzen Eltern und also die Eltern und die Großeltern waren auch dabei. Und das war ein ganz, ganz schreckliches Szenario. Wir haben den Jungen bekommen und ich habe den innerhalb von 1,5 Tagen wieder so rekonstruieren können, dass die Familie sich verabschieden konnte, weil die haben jetzt dieses schreckliche Bild vor Augen, wie er aussah. Und jetzt haben sie zum Schluss nur noch das Bild gehabt, wie er vorher ausgesehen hat. Und das war der wichtigste Moment für die Familie. Nicht die Beerdigung, nicht alles, was drumherum war. Das war für diese Familie der aller wichtigste Punkt, dass ihr Sohn wieder ordentlich und ja intakt wieder im Sarg liegt.
Was erwartet dich da für ein Bild? Ich persönlich habe das jetzt so noch nicht erlebt. Wir fahren auch bei Odenthal keine Polizeieinsätze, sondern nur im Auftrag von Familien. Deswegen kenne ich diese, ich sag mal, sehr grauenvollen Ereignisse, diese Verstorbenen, die so aussehen, die habe ich live noch nie gesehen. Wie gehst du damit um, wenn so ein Unfallopfer, vor allem mit dem jungen Alter, zu dir reinkommt?
Zu der Zeit hatte ich selber noch keine Kinder. Das heißt, ich konnte da sehr professionell gut mit umgehen. Jetzt habe ich selber Kinder im Alter von 4,5 und 1 Jahr. Ich könnte es jetzt nicht mehr machen gerade. Ich habe aber trotzdem meine Kollegen ja vor Ort hier, die das dann übernehmen würden und könnten. Aber so im Groben und Ganzen kann man da sehr professionell mit umgehen. Und ich kann dir ja sagen, man muss ja auch immer damit mitrechnen, da gibt es Familien im Hintergrund, denen ist dieser Abschied, das ist jetzt in dem Moment das Allerwichtigste. Und das ist unsere Aufgabe, dann einen Abschied zu gewährleisten. Und ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und für uns ist das dann in dem Moment, wir können dann abschalten. Wir müssen das als, ja, ich kann schon fast sagen, als eine Art Kunstwerk sehen. Wir müssen das machen, sonst können wir das. Wenn wir das jedes Mal an uns rantragen lassen würden, hätten wir ein Riesenproblem. Wir müssen das mit einem gewissen Abstand machen. Wir müssen das mit einer hohen Professionalität, mit sehr hoher Konzentration durchführen. Und darum ist das wichtig, dass man das dann macht. Und man muss sich selber zwar schützen, ich kann das jetzt zurzeit nicht. Das wird vielleicht irgendwann wieder kommen, wenn meine Kinder mal groß sind. Aber zum jetzigen Zeitpunkt schütze ich mich selber und habe aber meine Mitarbeiter, die das machen könnten.
Du sagtest gerade, 1,5 Tage hast du gebraucht, um den kleinen Jungen wieder ansehnlich zu machen. Da frage ich mich direkt, wie machst du das, dass dieser Schädel, der, ich würde mal sagen, wenn der Vater mit dem Trecker drüber gefahren ist, ja, platt war. Wie rekonstruierst du den, dass die Angehörigen sich nochmal würdevoll verabschieden können?
Das ist, sag ich mal, so, man kann das so ein bisschen vergleichen wie in der Chirurgie. Er wurde auch obduziert. Das heißt, da war sowieso schon die Haut geöffnet hinter dem Schädel. Und ja, ich muss letztendlich richtig an den Knochen dran, an das Schädeldach und an das Gesicht, ohne Haut. Also die Haut kommt zum Schluss. Erstmal muss ein Grundgerüst aufgebaut werden. Und da haben wir halt spezielle Methoden mit speziellen Klebern, mit Drahtgeflechten, zum Teil auch mit Gipsbinden und so weiter und so fort. Da ist es auch immer wichtig, ein aktuelles Foto des Verstorbenen zu bekommen. Und ja, so baut sich das auf. Und gerade die Schädelrekonstruktionen sind ein extremst aufwendiges Unterfangen. Da darf man keinen Fehler machen. Wenn man einmal nur sich verklebt hat, wenn das Drahtgeflecht oder die Gipsbinde irgendwie falsch liegt, dann ist das sofort ein ganz anderes Bild. Das sind nur wenige Millimeter, wo man drauf achten muss. Und das sind immer massiv lange dauernde Arbeiten. Anders ist es zum Beispiel bei einer Amputationsverletzung, wenn man jetzt ein Bein verloren hat oder einen Teil der Hand oder sowas. Das sind alles Dinge, das ist gar nicht so kompliziert. Wir haben durch unsere Ausbildung zum Thanatopraktiker auch natürlich die Anatomie des Menschen genau durchlebt. Wir wissen genau, wo was hinzukommen hat. Und das ist für uns dann nicht eine ganz große Aufgabe. Aber diese Schädelrekonstruktion ist das Allerschwierigste, weil das sieht auch letztendlich die Familie.
Über alles andere, über ein, ich sag mal, amputiertes Bein, über einen amputierten Arm kannst du ja noch einen Pulli drüber ziehen. Aber das Gesicht, wie du gerade gesagt hast, das sehen die ja bei der Aufbahrung im Sarg. Jetzt sagtest du gerade, du fängst erstmal mit dem Grundgerüst an. Wie gehst du dann weiter vor? Also wie rekonstruierst du diese Haut, die Augen, die Ohren, ohne dass man später wirklich ja sieht, dass dieser Junge überfahren worden ist?
Also natürlich sind ganz viele Hautbeschädigungen natürlich auch da. Aber wir arbeiten mit einer sehr, sehr hochprofessionellen Kosmetik. Und zwar arbeiten wir mit Airbrush, mit einer Airbrush-Methode. Diese ganzen Methoden, diese ganze Kosmetika, das kommt alles gar nicht von einem Bestatterzubehör, sondern das kommt aus der Maskenbildnerei. Ich habe in München schon über mehrere Tage einen Kurs gemacht bei einer Maskenbildnerin, wo wir zum Beispiel auch Haut wieder neu einsetzen können, also mit zwei Komponenten. Da können wir dann, wo vielleicht auch die Haut einfach nicht mehr da ist, können wir ein Mittel reinsetzen, was wir wunderbar bearbeiten können, wo wir dann eine zweite Hautschicht wieder machen können. Und darüber hält dann natürlich auch die Kosmetik, die Airbrush-Kosmetik. Und das super Positive an der Methode ist, das ist eine auf Alkoholbasis. Und die sieht natürlich aus. Man sieht nicht, dass es kosmetisch behandelt worden ist. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Es ist bei uns ist die Kosmetik nur gut, wenn man sie nicht sieht. Und darum nutzen wir diese Airbrush-Methode. Und da können wir mit dem Pinsel wieder Hautporen einsetzen. Wir können, wenn Haare, die können wir am Hinterkopf irgendwie, wenn jetzt zum Beispiel ein älterer Herr einen Bart hat, wenn jetzt die Augenbrauen fehlen, können wir durch Haare aus dem Hinterkopf wieder Augenbrauen herstellen. Das ist alles irgendwie möglich. Das sind alles Dinge, die ich durch Lehrgänge und noch mehr Lehrgänge erlernt habe. Und damit machen wir halt das Gesicht wieder so, wie es vorher war. Und darum ist es wichtig, ein aktuelles, gutes Foto des Verstorbenen zu bekommen, damit wir sehen können, wie ist die Hautfarbe überhaupt? Ist er eher braun? Ist er eher blass?
Ja. Wenn Angehörige dann am offenen Sarg vielleicht nochmal einen Kuss geben oder über das Gesicht streicheln, dann werden die ja auch etwas anfassen, was vielleicht so ein bisschen nachgibt, wie unsere Haut, unser Fleisch. Wie machst du das? Hast du dafür so eine extra Masse, so eine Paste, die du dann aufträgst auf den Kopf?
Also auf die ganz normale Haut, die wird einfach nur mit einer speziellen Feuchtigkeitscreme eingecremt. Bei rekonstruierten Unfallopfern ist es ja so, dass wir diese zweite Hautschicht haben, die fühlt sich natürlich nicht so aus an, wie eine normale Haut sich anfühlt, aber die dürfen trotzdem darüber streicheln, weil es ist ja fest an der zweiten Haut oder an der Haut verankert. Das ist ja eine Alkoholbasis, auf Alkoholbasis besteht die. Das heißt, die dürfen da auch drüber streicheln. Den Leuten ist ja schon klar, dass auch was Schlimmes passiert ist. Und wir erklären den Leuten auch, in gewissen Situationen passen Sie ein bisschen auf. Sie dürfen küssen, Sie dürfen streicheln, aber passen Sie da in dem Bereich bitte ein bisschen auf. Und das ist auch gut, dass Sie das dann wissen, dass die einfach wissen, es war halt eine sehr, 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 sehr schwerwiegende Verletzung. Viele, viele Angehörige fragen mich auch, waren die Verletzungen so schwer, dass er sofort gestorben ist? Oder mir hat ein Vater die Tür aufgemacht, wo sein Sohn tödlich verunglückt ist. Welches Verletzungsmuster hatte mein Sohn? Und dann habe ich das sofort gesagt. Dann habe ich nicht gesagt, ja, das war so und so. Ich habe dem sofort gesagt, dass Teile des Schädels gebrochen waren, dass es eine offene Schädelverletzung war, dass Teile des Armes amputiert waren. Und das war für den dann auch gut. Also der wollte das dann in dem Moment wissen. Es gibt aber auch Familien, die wollen das halt überhaupt nicht wissen. Die wissen nur, das war ein Unfall und mehr wollen die nicht. Das ist halt immer ganz, ganz unterschiedlich. Jede Familie ist anders.
Wenn Familien in den Aufbahrungsraum dann bei dir reinkommen und später rausgehen, wie erlebst du die, wenn die das Ergebnis deiner Arbeit wahrgenommen haben? Also wie sind die danach drauf?
Das ist eigentlich das Schöne an meiner Ausbildung, an meinem Beruf oder an unseres Berufes ist der Dank der Familie. Wir haben bei diesem Jungen, der da leider tödlich verunglückt ist, war es so, die Familie die hat eine Stunde gebraucht. Wir haben ja in unserem Abschiedsraum, da gehen die Leute über eine Brücke, übers Wasser in unseren Abschiedsraum. Die haben eine Stunde gebraucht von der Türe bis in den Raum, wo ihr Junge lag. Und dann waren die 4 Stunden in diesem Raum. Dann haben die bei uns geklingelt. Dann musste ich nach unten. Die Mutter hat mich umarmt und hat in einer Tour nur Danke gesagt. Ganz fest umarmt. Und der Vater hat mir über die Schultern gestrichen. Und da kam so dermaßen viel Dank von der Familie. Und das war auch so immer so, das ist immer der Moment, wo man sagt, mein Gott, das ist so eine wichtige Aufgabe. Und das ist so wichtig, diese Arbeit, die wir da machen. Und ja, und das gibt uns dann wiederum Kraft, das dann auch so zu machen. Und das ist dann auch wiederum das Schöne an der Sache, wenn man nachher das Ergebnis sieht.
Wie kommen denn Angehörige auf dich zu? Melden die sich bei dir? Sind das nur Bestatter wie wir, die sagen, hör mal, wir haben hier gerade ein Fall liegen, wir kommen hier nicht weiter, wir haben übermorgen eine Aufbahrung, wir brauchen dich? Oder muss ich mich schon als Angehöriger bei dir melden?
Sowohl als auch. Also wir haben in den allermeisten Fällen kennen mich die Leute in Neuss und Umgebung kennen mich natürlich überhaupt nicht. Warum auch? Da gibt es Bestatter vor Ort. Wir sind hier in Wesel, in Geldern und in Emmerich tätig. In den, sagen wir mal, zu 90% sind es Kollegen, die mich durch die Ausbildung kennen, die mich durch öffentliche Sachen, durch YouTube irgendwie gesehen haben. Das ist, sag ich mal, das steht fast an erster Stelle. Dann kommt natürlich noch von meinen Familien, die wir betreuen, kommt natürlich auch immer mal wieder vor. Aber der ganz große Teil ist wirklich fast deutschlandweit. Ich bin bis Berlin gefahren schon.
Das heißt, du holst die Verstorbenen nicht nur zu dir ins Haus, sondern du kommst auch in andere Häuser. Die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, wenn ich mich jetzt melde als Bestatter bei dir, was muss ich denn mindestens noch haben von dem Verstorbenen, damit du ihn wieder so herstellen kannst, wie er auf dem Foto aussieht?
Wir haben wenig Grenzen, also die Thanatopraxie hat wenig Grenzen. Die Grenzen sind natürlich vor einen Zug gestellt, wo es unkenntlich ist, wo gar nichts mehr da ist, weil das sind die physikalischen Gesetze. Da, wenn da ein Zug ankommt, dann ist da nicht mehr viel. Das sind wirklich nur noch Kleinstteile von einem Verstorbenen, wo man erahnen kann, dass es ein Mensch war. Verkohlung, also wenn ein Mensch wirklich massivst verbrannt, verkohlt ist, dann geht das auch nicht. Wir müssen schon was haben. Wir müssen schon die Knochen und die Haut haben. Wir müssen zum Beispiel vielleicht nicht immer ein Ohr haben, weil es gibt zum Beispiel aus der Maskenbildnerei auch Ohre, die man dann ankleben, annähen kann. Aber gerade Nase, Gesicht, wenn das weg ist, dann ist der Mensch auch nicht mehr, dann kann man den auch nicht mehr. Das ist so individuell, jeder Mensch ist halt so individuell, das kann man nicht mehr rekonstruieren. Wir müssen schon eigentlich alles da haben, aber dann geht ganz viel.
Das heißt, wenn ich jetzt jemanden habe, der sich von Zug geschmissen hat und da bleibt ja in den seltensten Fällen viel übrig, dann musst auch du leider sagen, da werde ich Ihnen nicht weiterhelfen können.
Genau. Also gerade bei Zugunfällen, es gibt da aber auch wieder solche und solche Unfälle. Aber wenn jetzt ein Zug, ich sage jetzt mal, ich weiß nicht, wie schnell die fahren, 130, 150, 200, keine Ahnung. Wenn da sich einer von Zug stellt, da gibt es nichts mehr. Da ist nichts mehr. Da sind noch Teile da. Da kann man schon mal erkennen, ah ja, das ist jetzt eine Zahnreihe oder Zähne, auch schon mal ein Ohr und ein Stück von der Nase. Aber das war es dann auch. Das sind wirklich nur noch ganz, ganz viele, über mehrere hundert Meter verteilt, sind das nur noch Teile des Leichnams.
Jetzt hast du gerade schon Zug- und Bahnleichen angesprochen. Ich sag mal, ganz spitzfindige Leute, die dich über Jahre schon beobachten, haben dich vielleicht vor ein paar Jahren im Fernsehen gesehen, als der Torhüter von Hannover 96, Robert Enke, sich vor den Zug geschmissen hat. Da warst du bei der Trauerfeier dabei. Du hast ja die komplette Beerdigung durchgeführt und auch bei der Trauerfeier im Stadion standest du am Sarg, hast die Mannschaft angeleitet, hast auch das große Herz rausgetragen aus dem Stadion. Ich weiß, bei uns ist es genauso. Wir wollen natürlich die Angehörigen, die Familien schützen. Gerade in diesem Fall, wie bei der Familie Enke, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Deswegen in den folgenden Minuten, wo wir vielleicht darüber reden, vollkommenes Verständnis, was du zurückhalten musst an Informationen, um die Familie zu schützen. Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, weil der Fall hat ja vor Jahren echt für großes Aufsehen gesorgt. Suizid in der Fußball-Bundesliga. Wie ist das abgelaufen? Hat die Familie Enke dich sofort angerufen? Hat ein Bestatter dich eingeschaltet? Wie lief das ab?
Also da will ich vorab sagen, ich war eigentlich nicht derjenige, der diesen Auftrag zur Beerdigung hatte. Das war ein ganz lieber Freund, ein ganz lieber Bestatterfreund von mir aus Neustadt an Rübenberge. Das ist ja bei Hannover. Und der hatte mich angerufen und gesagt, pass mal auf, Micha, ich brauche deine Hilfe. Der Robert Enke hat sich suizidiert und die Ehefrau möchte ihn nochmal sehen. Und da war erstmal Stille. Ich sage, okay, ich habe das ja durch die Medien mitbekommen. Und dann habe ich ihn gefragt, hast du denn ein Verletzungsmuster? Ja, es soll nicht so ganz tragisch sein. Also natürlich so tragisch, dass es sehr, sehr schnell sofort zum Tod geführt hat. Aber für die Thanatopraxie war es nicht ein Fall, wie ich gerade erklärt habe. Ne? Also da die physikalischen Gesetze, die haben dann nicht so eingesetzt. Und ja, er hat dann mir das erklärt und dann bin ich quasi sofort losgefahren mit meinem Equipment, mit meinem guten Bestatterfreund Heiko Mechele aus Wörth am Rhein, sind wir dann quasi mittags los und haben dann über Nacht die Wiederherstellungskosmetik bei dem Robert Enke gemacht. Und so viel kann ich sagen, die Familie konnte sich verabschieden. Und bei der Beisetzung war ich dabei, allerdings dann nicht mehr als Thanatopraktiker, sondern als Bestatterfreund, der natürlich da mitgewirkt hat. Und da waren noch viele andere Bestatterfreunde. Wir sind ja ein ganz spezieller Kreis. Wir kennen uns alle. Wir sind über Deutschland, sind wir irgendwo verteilt. Und da waren noch so 2, 3 gute Bestatterfreunde. Und dieses ganze Thema haben wir dann ja gewuppt da in Hannover. Das war ein Erlebnis, was ich natürlich nie mehr vergessen werde.
Dieses Stadion war ja voll. Du standest in der Mitte, dann ging es los beim Ausmarsch. The Rose wurde gespielt. Auf dem Video sieht man dir überhaupt nicht an, dass du irgendwie angespannt bist oder so. Du wirkst wie ein absoluter Vollblutprofi, was du ja nun mal auch bist. Aber erinnerst du dich noch daran zurück, was du in dem Moment gefühlt hast in diesem riesigen, vollbesetzten Stadion bei diesem ja doch sehr tragischen, aber großen Event, wo Millionen zugeschaut haben, da mitzuwirken?
Ich kann mich an eine Situation erinnern. Wir haben ja einen Ablaufplan bekommen, wie wir den auch auf einer ganz normalen Beerdigung oft bekommen. Und wir wussten dann, dass halt, damals war es Ministerpräsident von Niedersachsen, Christian Wulff. Den genauen Ablauf weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, danach wussten wir, es geht jetzt los. Und ich weiß noch, dass ich mir 6 oder 7 Mal die Schuhe auf und zu gemacht habe, weil ich immer das Gefühl hatte, die sind auf. So aufgeregt war ich. Und mein Bestatterfreund, der Tim Schusterreit, der quasi der Bestatter war, der das als Auftrag bekommen hat, der hat sich ein paar Mal eine Backpfeife gegeben und sagte, so, jetzt tief einatmen und dann geht's los. Und ehrlich gesagt, dieser Moment, wo wir zum Sarg gelaufen sind, uns verbeugt haben, wo wir die kurzen Anweisungen an die Spieler gegeben haben und auch der Weg dann in unseren Bestattungswagen, den habe ich ehrlich gesagt gar nicht so ganz wahrgenommen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ein Kameramann gefühlt mir auf die Füße getreten hat. Aber wenn man das so sieht auf Aufnahmen, der war weit genug weg. Aber das habe ich noch so vor Augen, dass ich dachte, der muss doch jetzt mal langsam irgendwie zur Seite gehen, weil ich falle ja gleich über den drüber.
Wie war das denn in der Zeit davor? Du hattest gerade berichtet, ihr seid mittags hingefahren, über Nacht habt ihr ihn dann rekonstruiert. Wie war das für dich, mal jemanden vor dir zu haben, den du wirklich kennst, jetzt nicht aus dem privaten Umfeld, weil ansonsten kennt man ja seine Klienten, seine Auftraggeber in den seltensten Fällen und vor allem auch die Verstorbenen nicht und kann ja so auch Distanz wahren. Wie war es für dich, mal so einen Prominenten vor sich liegen zu haben und zu wissen, Millionen Menschen gerade da draußen reden über das und ich habe ihn vor mir. Wie war das für dich?
Ja, das war, wie gesagt, auch ein einschneidendes Erlebnis, aber trotzdem war es für mich ja erstmal auch der Job, den ich machen musste. Wir mussten auf viele Dinge achten, dass nicht irgendwo noch die Presse stand und noch Fotos irgendwie macht. Wir mussten das an einem mehr oder weniger geheimen Ort machen. Aber an erster Stelle stand erstmal, da ist eine Familie, die möchten sich verabschieden. Und das ist erstmal mein Job an erster Stelle. Und dann kam der Gedanke, okay, das ist jetzt hier Robert Enke, der hier gerade liegt. Aber wir müssen, wie bei allen Familien, wie ich das vorhin sagte, müssten wir da auch alles geben. Und wir haben da alles gegeben.
Was kannst du denn noch alles geben? Wir hatten jetzt Unfallopfer, aber es gibt ja auch zum Beispiel Wasserleichen. Wir hatten vor kurzem eine, die sah aus, ich habe es meinen Eltern erklärt, wie Schreck, also komplett grün. Kannst du so eine Person, so einen Verstorbenen auch wieder ansehnlich machen oder geht das aufgrund der Fäulnis nicht mehr?
Auch da ist die Thanatopraxie sehr, sehr weit. Wir haben ja vor nicht so allzu langer Zeit hatten wir eine ältere Dame, die hat 4 Wochen im Rhein gelegen. Die haben wir in den Niederlanden geholt und die hat 4 Wochen im Rhein gelegen. Und das war ja noch zu der Zeit, wo es dann sehr warm war. Die sah natürlich dementsprechend aus. Also die hat stärkste Verwesungszeichen gehabt. Die Haut hat sich aufgebläht. Die Haut war durchweicht. Der Geruch war massiv. Da war es so, die Familie wollte sich verabschieden. Und die wollten das um jeden Preis haben. Und dann haben wir denen auch erklärt, dass das leider nicht mehr so aussehen wird, wie sie vorher gesehen haben. Aber für die war es ganz wichtig, ist sie noch intakt, ist sie noch da und hat sie das an, wo sie sich drin wohlgefühlt hat. Und da haben wir auch über einen Tag, also wir haben quasi das über mehrere Tage aufgebaut, wir haben sie einbalsamiert mit Formalin, das ist ja, diese Einbalsamierungsflüssigkeit ist Formalin. Die hat den Vorteil, dass sie trocknet, also sie trocknet die Haut aus. Und da haben wir halt eine sehr hohe Konzentration angewendet, sodass wir die Haut und auch die Hautstruktur ja mehr oder weniger haben trocknen lassen. Und das sah dann am nächsten Tag ganz, ganz gruselig aus. Dann war es nicht mehr grün, sondern sie sah dann mehr oder weniger fast ja dunkelblau, sehr, sehr dunkelblau-schwarz aus. Aber dann haben wir mit unserer Airbrush-Methode eine Kosmetik gemacht. Und letztendlich sah sie natürlich nicht gut aus. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, die Familie konnte ihre Haare streicheln, die konnten sie streicheln. Sie hatte ihre Sachen an, die sie gerne getragen hat. Und das war der blanke Horror, dass sie so ihre Mutter gesehen haben. Aber an diesem Horror kann man trauerpsychologisch viel besser arbeiten, als wenn da ein Sarg steht, der geschlossen ist. Wo man nachher vielleicht trauerpsychologisch sagt, war das überhaupt die Mama? Das kann man doch vielleicht gar nicht mehr, konnte man doch vielleicht gar nicht mehr sehen und auch nachvollziehen. Und egal, was die Staatsanwaltschaft gesagt hat, dass es die Mutter ist, der Kopf macht so viel Blödsinn in dem Sinne, wenn er sich in irgendwas reinsteigert, dann war es nachher nicht die Mutter. Und das ist traupsychologisch der absolute Horror. Und da war es natürlich der Horror, jetzt seine Mutter so zu sehen, aber ich habe die Tochter dann nach einiger Zeit wieder gesehen und sie sagt, Herr Koenecke, das war so wichtig, auch wenn es ganz gruselig aussah, aber es war so wichtig, nochmal meine Mutter im Ganzen im Sarg sehen zu haben. Aber das ist auch immer wieder unterschiedlich. Ganz viele wollen das dann natürlich doch nicht. Und man muss das auch sagen, dass die Mutter dann nicht mehr so aussieht wie vorher. Das ist anders als bei einer Schädelrekonstruktion oder anderen Rekonstruktionen. Da kann man immer gucken, dass man das doch irgendwie dann hinkriegt. Auch nicht immer. Auch es geht auch nicht immer.
Du sagtest gerade, und das ist ja auch die Message, wie wichtig es ist, dass die Menschen merken, der Angehörige, der Verstorbene ist noch da. Jetzt ist mir gerade auf dem Weg hierhin im Auto aufgefallen, hier in der Nähe ist Haltern. Haltern am See ist vielen Leuten wahrscheinlich noch ein Begriff. Germanwings, Flugzeugabsturz, eine halbe Klasse mit Lehrern wurde ausgelöscht, unter anderem auch, und das hat mich damals irgendwie so betroffen, dass es so nah ist, jemand bei mir aus dem 6000-Einwohner-Dorf saß in diesem Flieger drin. Und immer wenn ich am Friedhof, er liegt ein paar Gräber von meinem Opa entfernt, vorbeigehe, ganz, ganz großer schwarzer Grabstein, Opfer des Germanwings-Flugzeugabsturzes steht da drauf, frage ich mich, was ist da unten drin? Ist da noch was da?
Also ich war mit am Flughafen und habe da organisatorische Dinge durchgeführt. Von unserem Bestatterverband war das. Da war ich mit involviert. Und ich kann sagen, dass in vielen Fällen noch sehr viel vorhanden war. Ja, das muss man wirklich sagen. Also jeder denkt irgendwie, oh Gott, da wird ja gar nichts mehr da gewesen sein. Ich kann nur so viel sagen, dass in den meisten Fällen doch ganz schön viel da war und man konnte alles nahezu 100% nachvollziehen. Das ist durch die DNA-Abgleiche, durch forensische Arbeiten vor Ort perfekt gelaufen. Wirklich perfekt gelaufen.
Hat das denn gereicht, damit Familien zu dir kommen konnten und gesagt oder sagen konnten, Herr Koenigke, bitte rekonstruieren Sie mein Kind, meinen Mann, meine Frau? Oder war das so, ja, es soll jetzt nicht blöd klingen, aber zerstückelt, dass es dafür nicht gereicht hat?
Also ich hatte keinen Auftrag zur Rekonstruktion bekommen. Wir haben keine Familie begleitet, die einen Angehörigen verloren haben. Ich war nur organisatorisch vom Bestatterverband tätig. Und ich kann aber nur so viel sagen, dass da wohl keine Rekonstruktion möglich gewesen wäre. Das kann ich schon sagen. Das war schon alleine durch diese Geschwindigkeit, die da in den Berg gerast sind, das war wohl nicht mehr möglich. Ich habe aber auch nicht alle gesehen.
Wenn ich dich so reden höre, erlebe dein Bestattungshaus hier, erlebe, es ist alles warm, ähnlich wie bei uns, so wohnlich, nicht so dieses typische Bestatterklischee, schwarz, braun, vielleicht so ein dunkles Khaki-Farbene, dieses, hier kommen die Halunken um die Ecke, die komplett in schwarz gekleidet sind und jetzt deinen Verstorbenen mitnehmen, oder um das Image zu bedienen, deinen Toten mitnehmen. Was bewegt dich dazu, auf der einen Seite Bestatter zu sein und auf der anderen Seite noch einen draufzulegen, Thanatopraktiker zu sein und quasi aus einem Mischmasch an Körperteilen, der noch da ist, wieder etwas Vernünftiges zu machen.
Also erstmal zu unseren Häusern kann ich nur dazu sagen, wie du gerade schon richtig erkannt hast, Wärme und Wohlfühl und so weiter und so fort. Der Tod ist schon düster genug, dann soll man nicht noch zu einem Bestatter gehen, wo man sich noch von seinem Verstorbenen verabschieden kann. Da soll man nicht zu einem Bestatter gehen, wo es auch düster ist. Ne? Das ist schon, der Tod ist schon düster genug. Und dann muss es hier auch warm und herzlich und gut aufgehoben sich fühlen. Und das ist so der eine Punkt von der Bestatterseite. Und warum ich mich für die Thanatopraxie entschieden habe, erstmal hat mich das fasziniert, welche Möglichkeiten es da gibt. Ich habe das im Rahmen meiner Ausbildung zum Bestatter, habe ich Thanatopraktiker kennengelernt und habe mir da viele, viele Sachen anschauen können. Und da habe ich gesagt, das ist ja total faszinierend und total Wahnsinn, welche Möglichkeiten da doch bestehen. Und ich habe für mich selber entschieden, diesen Ausbildungsgang zu gehen, weil ich möchte meinen Angehörigen nicht sagen, sie dürfen und sie können sich nicht von ihrem Verstorbenen verabschieden. Das möchte ich einfach nicht. Und darum habe ich diese Ausbildung gemacht. Wir hatten damals die Möglichkeiten, wir haben jetzt ja die Ausbildung, die Möglichkeiten weiter, also ich habe ja noch eine zweite, also meine Mitarbeiterin dazu ausgebildet, weil es einfach auch so viel wurde. Und mich hat es einfach fasziniert, welche Möglichkeiten es da doch gibt, der Thanatopraxie.
Wie gehst du damit um, wenn du neue Leute kennenlernst? Jetzt während Corona ist es wahrscheinlich schwierig auf Feiern oder sowas, aber vor Corona, wenn du unterwegs warst mit deiner Frau, deiner Familie und du stellst dich vor und die fragen natürlich weiter nach, ich kenne das auch, du bist irgendwo 5 Minuten im Raum und schwuppdiwupp haben die alle Fragen ausgepackt. Wie reagieren die Leute auf dich, wenn du sagst, ich rekonstruiere sogar Unfallopfer?
Ja, das ist so, das kennt wohl jeder Bestatter, wenn man neue Leute kennenlernt, sei es durch irgendwelche Feten, sei es im Urlaub oder sonst irgendwo, kommt dann irgendwann die Frage, ja, was machst du denn beruflich? Und dann heißt es, ja, ich bin Bestatter. Oh Gott, ja, okay, dann erzähl doch mal. Das kennt wohl jeder Bestatter. Wenn die dann aber noch hören, dass man noch eine Zusatzausbildung zum Thanatopraktiker gemacht hat, dann ist erstmal das Gesicht anders und der Blick anders und dann sagen sie, Thanato was? Thanatopraxie? Ja, Thanatos, der griechische Totengott, und Praxie ist die Ausführung, Tätigkeit, Erfahrung. Wir beschäftigen uns mit der kurzzeitigen Konservierung des Verstorbenen, sei es für Auslandsüberführungen, wo es internationale Abkommen gibt, oder sei es dann für Hausaufbahrungen oder auch für die Wiederherstellungskosmetik. Und dann geht's natürlich dann richtig los, ne? Also dann wollen die natürlich alles wissen. Und wie machst du das, wie ich es jetzt auch gerade erklärt habe? Das kann schon fast den halben Abend füllen. Ich versuche das dann immer irgendwann so ein bisschen, ach so, und erzähl mal, was machst du so? Ne? Aber die blocken meistens ab und wollen dann schon auch ein bisschen mehr wissen, weil dann hat man mal einen Bestatter in einer freudigen Umgebung, wo man nicht selber irgendwie trauert, dann kann man mal ein bisschen ausholen, dann kann man mal ein bisschen Fragen stellen und ein paar selektierte Antworten gebe ich dann schon.
Was hast du alles schon erlebt, wo du weiter wegfahren musstest, also wo du wirklich mehrere Stunden Fahrt auf dich nehmen musstest, um dann da zu arbeiten? Vielleicht hast du noch 2, 3 Fälle, wo du uns Einblick geben kannst.
Also ich hatte in Berlin den Fall, da hat mich auch ein Bestatterfreund angerufen und gesagt, ja, hier, da hat sich ein junger Mann oder älterer Mann, muss man sagen, älterer Mann vor einen LKW gestellt und ja, die Kinder wollen ihren Vater nochmal sehen. Ja, ich sage, ist ja kein Problem. Ja, die haben nur überhaupt gar kein Geld, die leben von Sozialhilfe, aber ich muss denen das irgendwie möglich machen. Okay, habe ich gesagt, dann komme ich, dann gehen wir lecker essen und du tankst mir den Wagen voll und dann passt das schon. Dann bin ich da quasi hingefahren. Wir sind dann habe ich da gearbeitet. Das war jetzt keine riesengroße Arbeit. Und dann habe ich diesen Herrn einbalsamiert und rekonstruiert mit ihm zusammen. Der hat mir auch geholfen. Und dann sind wir abends bei seinem Stammitaliener essen gegangen. Ich habe bei ihm zu Hause geschlafen und bin am nächsten Tag wieder zurückgefahren. Das ist dann halt so, ne? Dann hat man da halt jetzt nicht wirklich Geld verdient, aber man hat irgendwo eine wichtige Aufgabe erledigt. Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Man kann sowieso diese ganzen Rekonstruktionen, die können wir gar nicht so abrechnen, wie wir es abrechnen müssen. Das ist nicht bezahlbar. Das können die wenigsten Familien dann auch zahlen. Das muss man schon irgendwie mit einem gewissen Interesse dann irgendwie machen und beziehungsweise mit einem gewissen, mit der Nächstenliebe ja auch. Ne? Da gibt es jetzt eine Familie, das ist das Schrecklichste, was denen jetzt in ihrem Leben passiert ist. Und ich bin dafür verantwortlich, dass man den nochmal oder die nochmal sieht. Und wenn die nochmal kein Geld haben, ja, dann ist das so. Dann macht man das halt auch so. Andere Fälle, ja, ich habe 1000 Fälle. Ich kann mir, also, ich bin nach Nürnberg schon gefahren. Da war ich aber, das habe ich verbunden mit der Schule, wo ich Dozent war in Münnerstadt. Da habe ich da eine kleine Rekonstruktion gemacht. Da durfte ich auch was abrechnen, weil es eine Versicherung bezahlt hat. Aber ganz größtenteils mache ich das hier bei uns vor Ort. Und die Bestatter bringen mir dann den Verstorbenen im allerbesten Fall auch hierhin. Ich bin aber auch schon mal ab und zu, fahre ich dann zu Bestattern hin. Aber hier habe ich nur mal mein Equipment, meine Materialien und so weiter.
Du hattest gerade schon das Thema Kosten angesprochen. Nehmen wir mal so ein Beispiel, der Junge, den du eingangs beschrieben hattest, wo der Vater mit dem Trecker drüber gefahren ist. Wie viel müsstest du dafür abrechnen, damit du sagst, alles klar, für meine Leistung wurde ich jetzt anständig bezahlt? Und wie viel rechnest du im Endeffekt wirklich ab?
Leider in dem Fall habe ich auch nichts abrechnen können. Aber also da hätte ich mehrere tausend Euro abrechnen müssen, wenn ich das wirklich mal Stundenlohn, Thanatopraktiker, Stundenlohn, Bestattermeister, Tag, Nachtzuschläge, die hochkonzentrierte Arbeit. In dem Fall habe ich nichts berechnet, aber die Familie kam und hat sich bedankt und das war für mich viel, viel mehr wert als ein paar tausend Euro. Wir verdienen ganz gutes Geld als Bestatter. Wir haben ein gutes Auskommen, das möchte ich gar nicht, das kann ich nicht verneinen. Und dann kann man solche heftigen Ausnahmesituationen dann auch schon mal so mitmachen. Das ist dann irgendwo eine Aufgabe, die muss man machen. Und dann habe ich die gemacht. Und da kam im Endeffekt ja die Familie und hat sich bedankt, umarmt. Und das war viel, viel mehr wert als ein paar tausend Euro.
Wenn bei mir in der Familie jemand verunglücken würde, ich meine, wir sind jetzt nicht die Rich Bitches vom Dorf, aber ich würde schon Geld in die Hand nehmen. Muss ich da mit Hunderten rechnen oder wirklich mit mehreren Tausend oder Zehntausend? Weil du sagtest gerade anderthalb Tage. Ich kann mir vorstellen, das zieht sich auch mal über mehrere Tage, die du aufbringen musst.
Tut mir leid, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich mache das so ein bisschen abhängig, wenn es für Versicherung oder auch fürs Land zum Beispiel, habe ich auch schon mal was gemacht, wenn zum Beispiel ein Soldat oder irgendwas anderes, das kam auch schon mal vor. Da rechne ich dann ehrlich gesagt so ein bisschen Pi mal Daumen. So, wie lange habe ich jetzt da dran gesessen? Und mit Sicherheit ist das auch nicht wirklich voll abgerechnet. Wenn ich jetzt Familien habe und da ist ein Bestatter, dann frage ich den, ist da irgendwo, haben die Geld, nutzen die, wollen die einen besseren Sarg, wollen die das schön und so weiter und so fort, dann rechne ich da schon mal, ich habe da auch dann schon mal, weiß ich nicht, dann 500 Euro oder auch mal 1000 Euro abgerechnet, aber weit über 1000 bin ich noch nie gegangen. Da bin ich nur gegangen, weit über 1000 Euro bin ich nur gegangen, wenn es für Versicherung war, wo die Versicherung mir schon mehr oder weniger zugesichert hat, sie haben Freigabe, da ist genug Geld als Versicherungsleistung im Hintergrund, sei es durch, ich habe schon mal zwei Unfallopfer rekonstruiert, wo ein Geisterfahrer, die mehr oder weniger auf dem Gewissen hatte, da hat die gegnerische Versicherung uns gesagt, machen Sie alles in Ordnung. Und da habe ich, weiß ich nicht, 11.000 Euro abrechnen können. Ne? Aber das kann nur eine Versicherung. Das würde ich im Leben nicht für eine Familie machen können. Das geht nicht.
Jetzt fragen mich Freunde und Arbeitskollegen ganz oft, was waren deine krassesten Fälle? Natürlich fallen mir da ein paar ein, aber ich meine, am Ende des Tages ist es ja wichtig, dass wir nicht jeden Fall auf Dauer mit nach Hause nehmen. Natürlich nimmst du ein paar Fälle mit und das soll jetzt nicht abgebrüht klingen, aber den größten Teil versuchst du ja ein Stück hinter dir zu lassen, sonst könntest du den Job ja nicht machen. Trotzdem die Frage an dich, wie sieht das bei dir aus, besonders als Thanatopraktiker? Nimmst du Fälle mit nach Hause?
Also eigentlich eher als Bestatter und nicht als Thanatopraktiker. Als Thanatopraktiker habe ich ja vorhin schon gesagt, da muss man dann so sehr abschalten. Man muss das so, ja, man muss abschalten. Man darf die Geschichte im Hintergrund gar nicht wissen. In den meisten Fällen will ich das gar nicht wissen. Ich will einfach nur diese Arbeit machen. Ich weiß, was zu tun ist und dann ist gut. Und dann will ich es abschließen, dann war es das auch. Aber natürlich habe ich in meiner Zeit als Bestatter einige Fälle natürlich gehabt, die ans Herz gingen. Und da werde ich mich auch ein Leben dran erinnern. Das ist einfach so, ob es jetzt junge Kinder waren, die gestorben sind, aber auch schon ältere Leute, die mich aber irgendwie berührt haben, weil es mich vielleicht an meinen eigenen Vater erinnert haben, den ich auch sehr früh verloren habe, oder an irgendwelche anderen Dinge. Das sind manchmal eher, ja, wie du schon sagst, nicht abgebrüht denken, eher normale Fälle, die mich aber persönlich an irgendwas erinnern, wo ich dann wiederum, sei es dann eine spezielle Musik, die gespielt wurde. Also auch ich habe Fälle, wo ich weinen muss. Ne? Gott sei Dank kann ich das an einer Hand abzählen in meiner ganzen Zeit. Sonst könnte ich kein guter Bestatter sein. Aber es gibt Fälle, mein Gott, die sind echt. Hart, echt hart.
Ich habe das gestern noch erlebt, Hygiene gemacht für einen etwas älteren Herrn. Und wie du auch schon gesagt hast, die Vorgeschichte, die Todesursache kennt man dann in den seltensten Fällen. Und dann sagte die Kollegin auf einmal, der Mann hat nur eine Frau, sonst niemanden. Die Frau war alleine hier bei der Beratung. Die hat niemanden mehr. Und mir lief ein Schauer über den Rücken, weil ich mir dachte, oh mein Gott, diese arme Frau, die ist jetzt noch einsamer, als sie vorher mit ihrem Mann wahrscheinlich schon war. Das geht mir wahrscheinlich eher so, weil ich jetzt noch nicht so lange in dem Business bin. Dein Familienunternehmen gibt es ja seit 1993. In dem Jahr bin ich übrigens auch geboren worden, also gleich alt. Seit knapp 10 Jahren bist du jetzt Thanatopraktiker. Gibt es für dich noch etwas an dem Job, was dich zurückschrecken lässt oder wo du sagst, boah, nee, also das ekelt mich noch?
Also erstmal hatten wir ja letztens Jubiläum, ne? Mit deinem Geburtstag und unserem Bestattungshaus hatten wir ja Jubiläum vor 1-2 Jahren. Genau. Das haben wir auch groß gefeiert, die 25 Jahre. Ich habe, wie soll ich das sagen? Auch ich habe manchmal Fälle, wo ich mich so ein bisschen schüttel. Das sind aber eher so ein bisschen banale Dinge, wo vielleicht der eine oder andere sagt, mein Gott, Koenecke, was ist mit dir los? Ne? Du siehst Verstorbene, die vielleicht 6 Wochen in der Badewanne gelegen haben oder die sich vor einen Zug gestellt haben oder die schlimm verletzt sind. Das macht mir eigentlich überhaupt gar nichts aus. Aber ich finde zum Beispiel Hautschuppen und Füße nicht so ganz angenehm. Und da gibt's schon mal Momente, wo ich mich auch ekel.
Ich habe das zum Beispiel bei Maden, da läuft es mir immer den Rücken runter. Aber du guckst ja sonst wirklich auch in Körper rein und dann sind es so einfache Dinge wie Hautschuppen.
Ja, wie gesagt, ich habe schon die heftigsten Blicke gesehen, aber ehrlich gesagt hau mich nur Hautschuppen und Füße um. Da muss ich mal ein bisschen, also ich würde niemals ohnmächtig werden, aber ich sehe immer zu, dass wir schnell die Strümpfe anziehen.
Aber ich meine, das macht dich ja eh noch sympathischer, als du eh schon bist. Ich finde, man hat immer so bei Bestattern, ehe ich selbst bei Odenthal angefangen habe zu arbeiten, immer so aus der Entfernung den Eindruck, oh, das sind die kalten Menschen. Aber in Wahrheit arbeiten, finde ich persönlich, bei den meisten Bestattern so offenherzige, warme Menschen, die ja auch empathisch sein müssen, in der Beratung. In deinem Familienunternehmen hast du mittlerweile ja eine angestellt, die Thanatopraxie übernimmt. Machst du in deinem Familienunternehmen auch noch selbst Beratungen? Führst du selbst Beerdigungen durch oder bist du eher so der Mann im Backoffice, der alles organisiert?
Nee, also ich mache fast alles auch. Also ich ich leite Trauerfeiern, ich mache Beerdigungen, ich mache Gespräche. Ich hole Verstorbene von zu Hause ab, von den Krankenhäusern. Ich mache eigentlich die ganz normalen Tätigkeiten, wie ein Bestatter das auch macht. Jetzt ist unser Unternehmen aber in den letzten Jahren, hat sich das etwas vergrößert. Und wir haben jetzt schon einen recht hohen Personalstamm hier. Und da habe ich irgendwann natürlich, habe ich mich dazu entschieden, auch Leute, die sich die ihre Stärke haben, die habe ich da drin gestärkt. Sei es jetzt eine Büroleitung, die macht wirklich hauptsächlich nur Büro, die macht gar keine, niemals eine Versorgung, die würde niemals ein Gespräch mit Angehörigen machen, sondern die macht wirklich nur Büro. Und ich habe das so ein bisschen aufgeteilt in Beratungen, Büro und Versorgung und Überführung. Und eins muss ich noch sagen, ich stelle Leute grundsätzlich ein, die viel Empathie haben, wie du das schon so richtig sagtest, die eine hohe soziale Kompetenz haben, die in heftigsten Situationen die Familien wieder ins richtige Fahrwasser manövrieren. Und mir ist es letztendlich egal, ob die ein 1er-Abi haben oder ob die einen 4er-Hauptschulabschluss haben. Ein bisschen rechnen, ein bisschen schreiben sollte man schon können. Aber für mich, ich persönlich, stelle die Leute ein, die mir sympathisch sind. Wir sind ja auch wie eine Familie. Wir sind ja alle wie eine Familie. Und wir haben viele, viele, viele heftige Dinge durchlebt. Und das schweißt auch zusammen. Und da muss das schon passen. Und dann habe ich natürlich auch mit Familien zu tun. Und da kann ich keinen Hajo-Bei hinschicken, der dann das nur irgendwie abarbeitet. Der muss was drauf haben. Der muss was erkennen können. Der muss auch erkennen können, was die Leute überhaupt wollen. Und das ist das Allerwichtigste.
Hier muss gleich jemand ans Telefon gehen. Auch das muss man können, telefonieren. Das klingelt schon die ganze Zeit. Wir hatten vor einem Vorgespräch kurz besprochen, oder du hattest mir erzählt, dass du auch viele Überführungen machst. Passend dazu sagte mir gestern ein Kollege aus Neuss, dass ein Bekannter von ihm vor Jahren oben Norwegen, Finnland die Ecke, ein Pilot von seinem eigenen Flugzeug erschlagen wurde. Auch den hast du überführt. Wenn bei uns überführte Verstorbene ankommen, liegen die ja immer in so einem Zinksarg, in so einer Zinkwanne. Wie präparierst du denn die Verstorbenen, die Leichname, damit sie für diese Überführung fertig sind? War das vorhin schon mal Formalin angesprochen? Wie benutzt man das richtig?
Ja, Formalin ist natürlich schon ein Gefahrenstoff. Da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, was man da tut. Darum gibt es ja auch nicht ohne Grund die Ausbildung zum Thanatopraktiker. Da wird alles nochmal erlernt, was da wichtig ist. Wenn wir Verstorbene aus dem Ausland bekommen, ist es oft so, dass wir gar nichts mehr machen können oder wenig machen können, weil die entweder vor Ort von einem Embalmer, Thanatopraktiker schon versorgt wurden oder weil sie zum Teil dann nicht versorgt wurden und dann ist aber der Weg und die Zeit schon so lange gewesen, dass man dann erhebliche Arbeiten durchführen müsste. Wenn wir Verstorbene aus den USA oder aus Frankreich oder aus England bekommen, aber auch aus anderen Ländern, da gibt es ja viele professionelle Einbalsamierer und die sehen immer eigentlich top aus. Die sehen oftmals sogar eigentlich zu gut aus, das muss ich auch sagen. Ich habe ja meine praktische Ausbildung in Newcastle gemacht, an der schottischen Grenze in England. Und da werden die Verstorbenen wirklich massivst geschminkt. Die sehen aus wie das blühende Leben. Und das ist eigentlich nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist eigentlich, der Verstorbene muss tot aussehen, aber es muss würdevoll und ordentlich sein. Ne? Weil das gehört nun mal zu unserer Mentalität dazu. Der Verstorbene, ja, wie die Geburt gehört der Tod zum Leben. Und dann soll man auch zwischendurch mal sehen, dass sich da was verändert. Ne? Die Totenflecken zum Beispiel. Aber es muss halt alles gut und würdevoll sein. Aber das ist in England und USA, die müssen da aussehen. Ich kann dir sofort sagen, wenn ich einen Verstorbenen auf dem Foto sehe, kann ich dir zu 100% sagen, dass der aus den USA oder aus UK ist. 100%. Die kann man alle erkennen.
Thema Ausbildung würde ich gleich gerne noch kurz drauf eingehen. Vorher die Frage, du hattest vorhin von der Dame aus dem Rhein gesprochen, die über einen Monat da schon drin war. Die habt ihr ja auch mit Formalin behandelt. Wie läuft das ab? Im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Über einen Zugang rein in den Körper oder wie machst du das?
Genau, wir müssen über die sogenannte Arteria carotis communis dextra, das ist die Halsschlagarterie, gehen wir in den Körper. Und das ist halt auch das Gute an der Thanatopraxie. Das Arteriensystem ist somit das Letzte, was verwest. Also das bleibt halt immer noch ganz lange intakt. So, und über die sogenannte Resektion der Blutgefäße, also über die Arteria carotis communis dextra, also die rechte Seite, dextra rechts, gehen wir in den Körper rein mit einer, ja, mehr oder weniger fast Dialysemaschine, mit einer Pumpe. Dort wird dann die Flüssigkeit, das Formalin, das ist aber eine Arterienflüssigkeit, da ist nur der Grundstoff Formalin und da sind noch Pigmente drin, Pflegestoffe drin. Das wird in den Körper reingegeben und über die Vene, Halsvene, also die Vena jugularis interna, kommt das Blut wieder raus. Also es sind schon auch Eingriffe, die wir dann tätigen, die schon eher medizinisch sind. Also so ein bisschen so wie in der Dialyse. Ne, da wird das über einen Shunt gemacht, über einen Zugang. Wir machen das dann eher über den Zugang dann an der Arterie direkt. Und dann wird noch mit einer Nadel, werden noch Flüssigkeiten aus dem Thorax und dem Abdomen, also dem Brustkorb und dem Bauch abgesaugt. Und dann wird nochmal Formalin auch in diese Körperhöhlen gefüllt, um halt zu gewährleisten, dass der Verstorbene halt eine gewisse Zeit offen aufgebahrt wird, auch wenn er nicht gekühlt wird. Und das muss ich jetzt nochmal ganz klar sagen. Wir dürfen das nur machen mit der Genehmigung der Angehörigen. Also wir kriegen dann eine spezielle Vollmacht, die müssen die Angehörigen dann auch unterschreiben, weil wir ja da schon einen sehr großen Eingriff tätigen. Also wir würden das niemals, das ist verboten, wir würden uns strafbar machen, wenn wir das einfach mal so machen würden. Wir müssen uns das immer genehmigen lassen, weil wir in dem Sinne eine unerlaubte Organentnahme machen würden. Wir entnehmen Blut. Blut ist ein Organ. Und wenn wir holen das Blut ja raus und füllen das mit Arterienflüssigkeit. Und wenn dieses wenn wir das Blut entnehmen, ist das quasi, wenn wir es nicht genehmigen lassen würden, eine unerlaubte Organentnahme. Und das ist schon dann kein Kavaliersdelikt mehr.
Wenn du einen Verstorbenen jetzt so fertig präpariert hast, wie lange hält er sich denn?
Also wir könnten einen Verstorbenen quasi für die Ewigkeit haltbar machen, wenn wir jetzt nicht das Mittel pur injizieren würden, wäre es sehr wahrscheinlich für die Ewigkeit haltbar. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja immer nur eine kurzzeitige Konservierung. Das heißt, 5 Tage, 10 Tage, auch mal 14 Tage, je nachdem, wo es hingeht. Wir wissen zum Beispiel, also unser Haus weiß das, wenn wir jetzt einen Verstorbenen einbalsamieren, der in die USA geht. In den USA, die werden sehr, sehr hoch einbalsamiert, also mit einem sehr hohen Index, also sprich sehr viel Formalin. Die müssen sich lange halten. Also wissen wir, der Amerikaner und der Engländer, da müssen wir hoch ansetzen. Wenn wir zum Beispiel jetzt für unser Haus zum Beispiel eine Hausaufbahrung machen, wenn die Leute zu Hause offen aufgebahrt werden möchten, dann haben wir einmal eine Möglichkeit, das mit einer mobilen Kühlplatte zu machen, weil halt nicht jeder diese Einbalsamierung wünscht. Aber sinnvoller und etwas professioneller ist die Einbalsamierung. Und da können wir die ganzen Tage, also wir haben das schon mehrmals gehabt, dass wir Verstorbene wieder nach Hause gebracht haben und bei 25, 30 Grad 10 Tage jemand zu Hause offen aufgebahrt hatte. Das ist möglich. Da hat sich nichts 0,0 verändert. Aber ich habe dieses Mischungsverhältnis so angesetzt, dass halt nach, sagen wir, 20 Tagen oder 30 Tagen wieder ganz normal der Verwesungsprozess angeht. Das ist einfach normal. Dann verflüchtigt sich das Formalin und dann geht er ganz normal wieder in die Verwesung.
Der Papst wurde ja zuletzt auch einbalsamiert, das war schon ein paar Jahre her, aber für mich aus meiner jungen Perspektive noch gar nicht so lange. Ich fand, der sah aus wie so eine Wachsfigur. Wenn ich jetzt als Angehöriger sage, ich möchte meinen Verstorbenen zu Hause liegen haben, sieht er dann auch so aus, wie er eventuell neben mir im Bett wach geworden ist oder eben auch nicht mehr wach geworden ist? Oder sieht er aus wie eine Wachsfigur, wenn du den fertig einbalsamiert hast?
Mit unserer Konzentration, die wir anwenden, dass man spricht da von 0,8 bis 1,5-prozentigen Formalinanteil, verändert sich die Hautstruktur und die Hautfarbe überhaupt gar nicht. Also unsere Verstorbenen, die wir hier in Deutschland einbalsamieren, die sehen sehr natürlich aus. Ein Nebeneffekt ist natürlich da, dass die Totenflecken nicht mehr sichtbar sind. Weil wir ja einen Druck aufbauen innerhalb des Körpers, das heißt die Totenflecken, also ein sicheres Todeszeichen, eines der sicheren Todeszeichen, wird rausgespült und sind dann nicht mehr sichtbar. Das ist nun mal der Nebeneffekt der Einbalsamierung. Wir haben auch schon Leute einbalsamiert, die eine sogenannte obere Einflussstauung hatten. Also sprich einen Thrombus in der Lunge als Beispiel, wo sauerstoffarmes, also nicht sauerstoffangereichertes Blut nicht abfließen kann. Dann hat man so ab dem Hals bis zum Kopf ein dunkelviolettes, blaues Gesicht. Und da ist Druck drauf und diesen Druck können wir nur nehmen mit einer Drainage, also mit der Einbalsamierung. Und danach sieht er dann, also wir hatten schon Fälle, die sagten, um Gottes Willen, wir haben unseren Vater so gefunden, der sah ganz schrecklich aus, wir haben ein ganz schlimmes Bild vor Augen. Und da ist es wieder dann die Aufgabe des Bestatters zu sagen, okay, das verstehen wir, es gibt aber die Möglichkeit, dass wir ihrem Vater diesen Druck wieder nehmen, dann sieht er wieder wie vorher aus. Oh ja, das wollen wir haben, das wollen wir haben. Und denen war das ganz, ganz wichtig. Die waren dann, die haben ihren Vater in einer schrecklichen Aufnahmesituation gesehen, mit violett-dunkelblauem Gesicht, im Badezimmer, ganz schlimm. Die Kinder waren dabei, die sind alle in die Wohnung rein, haben den gesehen, alle am Schreien, alle ganz traumatisiert. Und dann haben die ihren Vater hier bei uns in unserem Abschiedsraum liegen sehen, in einer warmen Umgebung, angekleidet in den Sachen, die er gerne getragen hat, die konnten ihn streicheln und er war wieder so wie früher. Und das war auch ein Teil, das ist auch ein Teil der Thanatopraxie.
Wir hatten jetzt vor kurzem, ich glaube knapp einen Monat auf anderthalb her, einen übergewichtigen Mann, auch zu Hause in ähnlicher Umgebung verstorben, wie du gerade beschrieben hattest. Und er ist halt, ja auf gut Deutsch, aufgegangen. Ich möchte nicht sagen, er stand kurz vor der Detonation, aber er hat an Volumen zugenommen und ich glaube, die Kollegen hatten noch erst mit dir telefoniert, aber du warst ziemlich beschäftigt, dann hast du einen Kollegen geschickt. Ich habe das mitgekriegt, aber bevor ich das jetzt irgendwie grausam in meinem Laiendeutsch erkläre, kannst du vielleicht mal erklären, wie gehst du da vor, wenn jemand aufbläht?
Also in dem Fall, das kann ich mich noch gut, ist ja einige Wochen her, da hatte mich die Diana angerufen und gesagt, Micha, wir haben hier ein Problem, für uns ist das zu viel, wir können das nicht stemmen, wir können das nicht machen. Ich hatte aber leider total viel zu tun und da habe ich meinen Bestatterfreund und habe Diana gefragt, ob das in Ordnung wäre. Dann habe ich da meinen Bestatterfreund Maximilian Vollmer aus Witten, auch ein Thanatopraktiker, den habe ich angerufen und der hat das dann übernommen. Das ist für uns als Thanatopraktiker eine sehr geringe Maßnahme, für den Bestatter eine fast unlösbare Aufgabe. Und da muss man einfach nur mit dieser Nadel, wie ich dir vorhin erklärt habe, in den Abdomen und in den Thorax reingehen, muss diese Flüssigkeiten rausholen und man muss dann Formalin auch da wieder über diese Nadel rein in die Körperhöhlen reinfüllen und dann ist das Gas weg, dann kommt da nichts mehr nach und dann kann auch nichts passieren. Und ja, es gibt wirklich Fälle, wo es hätte platzen können. Es gibt das.
Ich höre dir so gerne zu, bevor ich jetzt noch mehr Fragen stelle und nächste Woche selbst die Ausbildung zum Thanatopraktiker mache. Wobei, komm, das Thema interessiert mich noch. Ausbildung, du hast gesagt, du warst in Newcastle. Warum hast du das nicht in Deutschland gemacht? Geht das hier nicht?
In Deutschland ist das Thema Thanatopraxie noch sehr unbekannt. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass es sehr wenig Thanatopraktiker in ganz Deutschland gibt. Und dann gibt es noch viel weniger, die das so häufig machen, wie wir das machen. Viele machen das, weil, ach, der macht das auch, ach komm, ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt mit. Und dann machen die nie mehr eine Einbalsamierung, weil das einfach dann irgendwie doch kein Interesse mehr bestand oder so. In Newcastle beziehungsweise in England ist das nun mal total normal. Da kennt jedes Kind, sag ich jetzt mal, den Embalmer. Es gibt den Funeral Master, also den Bestatter, und dann gibt es den Embalmer. Und wir haben Kontakt aufgenommen zu einem Institut, zu einem sehr großen Institut in Newcastle, up in Tyne, der 2800 Fälle macht und, sagen wir mal, 2500 Einbalsamierungen im Jahr macht. Und da haben wir die praktische Unterweisung durchlebt. Da war ich mit zwei Bestatterfreunden, zu den beiden habe ich noch guten Kontakt, zu dem einen, zum Fritz Mertens aus Meschede, habe ich noch einen extrem guten, das ist einer meiner besten Freunde. Und Carsten Strauß aus Dortmund ist auch ein enger Freund. Da haben wir 3 Wochen in Newcastle, also in Amble, das ist bei Newcastle, sind wir einfach immer mit dem ortsansässigen Embalmer mitgelaufen und haben da ganz, 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 ganz viele Verstorbene einbalsamiert. Da haben wir unsere Praxisunterweisung gehabt. Danach konnten wir einbalsamieren. In Deutschland haben wir die Theorie, da wussten wir, die Anatomie sieht so aus, das Recht ist so, wir dürfen das und dann das machen, das sind die Instrumente, die Geschichte, alles wird alles hier bei der Handwerkskammer Düsseldorf gemacht, aber die Praxis, die haben wir in England gemacht. Die Lisa, die bei uns arbeitet, die habe ich selber ausgebildet. Die brauchte gar nicht nach England fahren, weil wir halt dementsprechend viele Einbalsamierungen im Jahr machen. Die habe ich selber ausgebildet. Und man muss immer einen gewissen Teil Einbalsamierung vorweisen. Dann erst dann kann man zur Prüfung zugelassen werden. Das haben wir relativ schnell erreicht.
Jetzt bist du ja selbst auch Dozent in Münnerstadt an, ich sag mal, der Bestatterschule in Deutschland. Wie erlebst du die Auszubildenden sowohl zur Bestattungsfachkraft wie auch zum Bestattermeister, wenn du in den Raum kommst? Und natürlich kennt man dich in dem Business. Das ist ja schon was Besonderes. Hygiene, Thanatopraxie, wie erlebst du die? Sind die dann alle da wie so kleine Erdmännchen?
Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Also wie gesagt, mein guter Freund Heiko Mecherle, dem habe ich sehr, 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 sehr viele Kurse ja schon gemacht. Sei es dann die Azubis, also die jungen Bestatter, sei es aber auch Bestattermeister, sei es aber auch die Thanatopraktiker. Auch die habe ich schon ausgebildet. Und nur die Azubis, die habe ich am meisten ausgebildet. Und da muss man wirklich sagen, an dieser Bestatterschule wird natürlich auch das Thema Dekoration durchgenommen, die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung in Dekoration, die Warenkunde, Friedhofs, also wie man ein Grab, also Grabmachertechnik und viele andere Dinge. Ich habe dann abends mit Dozenten da gesessen, sag ich mal Warenkunde, die sagten, boah, die haben alle gepennt irgendwie und haben dazwischen geredet und der eine ist dann rausgegangen und null Konzentration. Und Heiko und ich haben uns immer angeguckt und gesagt, nee, bei uns kann ich zu der Klasse jetzt eigentlich nur Positives sagen. Wir waren uns schon im Klaren, dass das, jetzt hört sich das blöd an, die Königsdisziplin ist. Das ist die, da, wir sind Bestatter. Der Bestatter arbeitet mit dem Verstorbenen. Das ist erstmal, ist das eines der großen Säulen. Natürlich sind da ganz viele andere großen Säulen auch, aber in erster Linie sind wir Bestatter und Bestatter arbeitet mit dem Verstorbenen. Und darum hatten wir niemals Probleme, dass irgendeiner gelangweilt war. Ganz im Gegenteil. Wir haben die immer irgendwie durch unsere lockere, ja, doch auch lustige Art. Wir haben viel gelacht, haben aber auch gezeigt, wie wichtig dieser Beruf ist und auch wie wichtig die Aufbauung des Verstorbenen ist. Unabhängig jetzt von der Thanatopraxie können wir auch, kann auch jeder ganz normale Bestatter 90-95% offen aufbauen, wenn er diese Ausbildung macht. Weil da wird halt ganz viel gelernt, dass zum Beispiel Flüssigkeiten nicht austreten können, dass der Mund geschlossen ist, dass keine Gerüche entstehen. Das sind viel, 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 viel wichtigere Aufgaben als zum Beispiel der Thanatopraktiker. Der Thanatopraktiker ist nur in absoluten Spezialfällen dann der Experte. Aber wir haben ja hier 98%, haben wir ja Gott sei Dank nichts damit zu tun. Und darum hatten wir nie Probleme und ja, man hatte immer Spaß.
Als ich vor einem Jahr die Reportage bzw. das Praktikum fürs Radio bei Odenthal gemacht habe, habe ich mir vom ersten Mal in dieser Atmosphäre, in dem gekachelten Hygieneraum, ehrlich gesagt in die Hose geschissen, als wir das Sargoberteil abgenommen haben, der Verstorbene da drin lag. Heute bin ich dabei, an den Verstorbenen selbst dran, wenn wir die herrichten im Rahmen der hygienischen Versorgung für eine Aufbahrung. Und ich konnte es damals nicht begreifen, als Diana, die Juniorchefin, dort gesagt hat, für mich ist das eine Art Kunst, die Verstorbenen wieder herzurichten. Das hattest du vorhin auch schon mal gesagt. Nur mittlerweile nach knapp einem Jahr, ja, sagt man Berufserfahrung, ich habe ja auch nur Einblick, ich bin ja kein ausgebildeter Bestatter, kann ich das total nachvollziehen und hätte damals nie gedacht, dass ich irgendwann neben dem Radio und noch kleiner Einschub, ich habe BWL studiert oder was ganz anderes gemacht, dass ich da irgendwann mal lande und so eine Faszination dafür habe. Wann war denn für dich klar, in die Richtung geht es? Wahrscheinlich nicht, als du in der Grundschule warst, oder?
Ich bin jetzt 38, glaube ich. Und 1993 war ich dann so 11, 12. Und da haben wir mit Bestattung angefangen. Und damals war mir das so ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ich wollte das nicht erzählen, was wir machen. Mir war das damals eine Zeit lang peinlich. Ich habe dann aber recht schnell, die Faszination hat mich gepackt. Und ich fand das total toll, dank der Familien zurückzubekommen, dass man ganz viel bewirken kann, dass man damals bis heute die Bestattungskultur irgendwo mitprägen kann mit Kleinigkeiten, Dekorationen und Fotos machen und tausend Dinge. Man kann halt so viel bewirken, wo die Leute nachher sagen, boah, das war irgendwie, ja, man kann nicht sagen schön, aber es war irgendwie eine tolle Begleitung auch. Und das habe ich dann irgendwie so mit 14, habe ich das dann irgendwie so gerafft und dann habe ich das auch stolz erzählt irgendwann. Ja, wir sind Bestatter und ich möchte das irgendwann auf jeden Fall machen. Das war für mich eigentlich immer klar. Und irgendwann hat mein Vater gesagt, soll mich ja mitkommen, muss jetzt mitkommen. Wir müssen jetzt eine Dame vom Friedhof zu einem anderen Friedhof überführen. Und da war es ähnlich wie bei dir. Da habe ich mir auch fast eine Hose gemacht, wo dann die Kühlung aufging und ich dann die Dame gesehen habe. Und eigentlich war da so der Moment, wo ich sagte, okay, finde ich jetzt gar nicht eigentlich so schlimm. Ist ja doch auch irgendwie was Normales. Und das hat sich dann immer gesteigert. Mein Vater hat das sehr behutsam und eigentlich sehr angenehm gemacht, bis ich dann natürlich, dann mal einen etwas jüngeren Menschen, dann mal irgendwann einen, der die Augen auf hat. Das hat sich immer irgendwie gesteigert. Und das war völlig normal für mich. Ich bin allerdings ja dann auch, damals gab es noch Zivildienst, ich weiß nicht, ob du Zivildienst noch kennst.
Ich kenn's noch.
Hast du mal gehört? Hast du mal gehört? Also ich war noch einer, der noch Zivildienst machen musste. Ich kann aber sagen, durfte. Ich habe im Rettungsdienst, also quasi meine Ausbildung gemacht. Bin dann im Rettungsdienst als Zivildienstleistender gefahren und auch das hat mich fasziniert. Bin übrigens auch in Willich schon Rettungsdienst gefahren. Das ist ja nicht weit von euch entfernt.
Das ist meine Heimat.
Ja, genau, da bin ich schon städtischen Rettungsdienst gefahren. Immer aber nur am Wochenende, also wirklich nur ein paar Mal kann ich an beiden Händen abzählen. Und ich hatte damals eine Freundin in Osterrad. Darum kenne ich so ein bisschen die Ecke. So, aber wie gesagt, das nur mal kurz dazu. Ich bin dann allerdings noch hängen geblieben und bin dann noch hauptamtlich im Rettungsdienst tätig gewesen, ein paar Jahre. Und leider durch den frühen Tod und durch die Krankheit meines Vaters bin ich dann mehr oder weniger von heute auf morgen ins Unternehmen gekommen mit 20, 21 Jahren. Und jetzt ist das schon ein paar Jahre her und jetzt bin ich hier.
Jetzt ist ja Thanatopraktika etwas sehr Spezielles, würde ich mal sagen. Es gibt nicht so viele davon in Deutschland. Du hast eine hier in deinem Familienunternehmen. Wie sieht es denn aus mit Nachwuchs? Du hast ja zwei Kinder. Erhoffst du dir, dass die irgendwann einsteigen, Bestattermeister werden und vielleicht sogar Thanatopraktiker?
Das ist eigentlich mein größter Wunsch, dass entweder meine Leni oder mein Michel das Familienunternehmen weiterführen. Ich tue alles dafür, dass sie es machen. Also selbst meine kleinste Tochter ist hier schon, jetzt nicht jeden Tag, aber mein Sohn weiß schon Bescheid, der weiß, was ich mache, der erzählt auch seinen Freunden zum Teil von einer Totenstarre und erklärt ihnen das. Und der wird hier groß und das hoffe ich halt so ein bisschen, dass er mitbekommt, wie schön dieser Beruf ist, so wie ich das damals auch mitbekommen habe und auch mitbekommen habe, wie toll das meine Eltern gemacht haben. Und das möchte ich eigentlich auch. Und es wäre ein ganz, ganz tolles Erlebnis, wenn dann irgendwann beide Kinder oder eines der Kinder sagen würde, Papa, ich möchte das auch machen. Da würde ich alles für tun. Wenn die es aber nicht machen möchten, dann ist es so. Ich würde niemals, niemals meine Kinder dazu zwingen, weil dann werden sie keine guten Bestatter werden. Die müssen das schon selber, so wie das bei meinem Papa und bei meiner Mama auch war. Irgendwann hat es Klick gemacht und da war für mich klar, ich will unbedingt Bestatter werden.
Das ist ja so ein bisschen auch das Ziel, was ich mit dem Podcast verfolge. Zettel am C soll ja erstmal auch mit dem Foto so ein bisschen provozieren, aber auch Interesse wecken und vor allem Berührungsängste abbauen. Und ich finde, durch deine Erzählweise, wie du damit umgehst, es wirkt so, als wäre es alles so natürlich. Und es ist ja auch natürlich, weil es gehört einfach nur mal zum Leben dazu. Über eine Geburt reden wir ja auch. Jetzt ersparst du den Angehörigen ja einen oft grausamen Anblick, wenn es Unfälle gibt oder gab. Gibt es was, was du noch mit nach Hause nimmst oder was dich wach macht, irgendwelche Fälle nachts, wo du von geträumt hast?
Also ich habe noch nie von irgendwas geträumt. Also ich habe noch nie was mit ins Bett genommen. Aber natürlich habe ich viele Fälle schon oder einige Fälle gehabt, wo ich mit meiner Frau, mit meiner Familie irgendwie auch drüber sprechen musste. Das reicht oftmals auch mit meinen Mitarbeitern zusammen. Das heißt, wenn wir Fälle haben und sei es nur der Rückweg von einer Abholung, dann reden wir darüber und sagen, mein Gott, war das tragisch, war das traurig. Das tut schon einfach gut. Einfach mit uns selber reden. Weiterführend muss es dann meine Frau dann manchmal auch abkriegen. Aber die kennt das schon, die hat mich ja so kennengelernt. Nein, die hat mich kennengelernt als Rettungsassistent. Das muss ich dazu sagen. Aber die wusste schon Bescheid. Das war ganz lustig. Dann hat meine jetzige Schwiegermama damals gefragt, mit wem gehst du denn aus? Damals ist man ja noch in eine Kneipe gegangen und auch in eine Disco. Da sagt sie ja, ich gehe mit dem Michael Keunicke aus. Und die kannte halt nur meinen Vater damals noch als Bestatter. Was, du wie mit Michael Keunicke? Nee, der Sohn heißt auch Michael Keunicke. Und so kam das dann. So haben wir uns kennengelernt.
Michael, ich danke dir viel, vielmals für die Einblicke, auch für die Details, die du aus den ganzen Fällen uns gegeben hast, weil viele Arbeitskollegen, denen ich davon erzählt habe, die konnten mit Thanato was, wie du auch schon gesagt hast, überhaupt nichts anfangen. Und ich glaube, dass das so ein Dienst ist an der Gesellschaft, dass wir das zum Teil des Lebens machen, wie eben eine Geburt, wie ein Geburtstag, dass auch der Tod dazugehört und auch so ein Rekonstruieren. Und wir müssen ja nicht so werden wie in den USA oder in Großbritannien. Die sind, glaube ich, auch auf ihre Art und Weise sehr speziell. Aber wenn wir so in die Richtung gehen und auch vielleicht Hausaufbahrungen mal öfters machen, dass ein Verstorbener auch wieder dahin zurückgeht für ein paar Tage, wo er vielleicht verstorben ist oder wo er lange gelebt hat, dass wir das mehr in die Gesellschaft reintransportieren und dass sich unsere Kultur vielleicht dahingehend positiv verändert. Ich danke dir viel, vielmals.
Vielen Dank. Vielen Dank. Hat mir sehr gut gefallen.